Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Zuhören, verhandeln und Kompromisse schließen, das ist die hohe Kunst der Diplomatie. Doch aktuell gibt es in vielen globalen Konflikten unserer Tage kaum die Bereitschaft, am runden Tisch einen Interessenausgleich zu erreichen. Das Recht des Stärkeren dominiert, internationale Regeln, das Völkerrecht werden gebrochen, um das eigene Land möglichst groß und stark zu machen. Heute immerhin Versuche durch Gespräche auf neutralem Grund, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine drohende Eskalation des Konfliktes rund um das iranische Atomprogramm zu verhindern. Aus Genf dazu Katrin Hondl.
Mit einer riesigen blau-gelben Ukraine-Flagge trotzen rund 60 Menschen dem Genfer Regen und protestieren vor dem UNO-Gebäude, während ein paar hundert Meter weiter im Hotel Intercontinental die Delegationen aus Russland, den USA und der Ukraine am Verhandlungstisch sitzen. Viele Leute hier finden, dass diese Verhandlungen nur eine Strategie der Russen sind, um Zeit und internationale Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Aber das Töten geht weiter, es ändert sich nichts. Nicht nur dieser junge Ukrainer bei der Demo in Genf blickt skeptisch auf die dritte trilaterale Gesprächsrunde, die am Nachmittag begonnen hat. Die beiden vorherigen Runden in Abu Dhabi hatten kein Ergebnis gebracht und auch in Genf sind substanzielle Fortschritte nicht in Sicht, meint der amerikanische Politikwissenschaftler James Davis, Professor für internationale Beziehungen an der Hochschule St. Gallen.
Eigentlich sind die Parameter oder die Eckpunkte einer Lösung schon längst in Sicht. Das ist mehr oder minder ein Waffenstillstand, eine de facto Anerkennung der territorialen Gewinne der Russen, kombiniert mit Sicherheitsgarantien für die Ukrainer. Aber bisher war Herr Putin nicht bereit, nur die Gewinne, die er bereits gemacht hat, zu akzeptieren.
Russland beharrt weiter auf Maximalforderungen, verlangt die für die Ukraine inakzeptable, vollständige Einverleibung der Donbass-Region und setzt seine massiven Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unvermindert fort. Nach US-Angaben sind führende Militärs aus Russland, der Ukraine sowie den USA an den Gesprächen in Genf beteiligt und sollen über die Überwachung einer möglichen Waffenruhe verhandeln. Man arbeite konstruktiv und ohne übertriebene Erwartungen, so der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerov kurz vor Gesprächsbeginn auf Telegram. Von russischer Seite hieß es, Moskau wolle keine Feuerpause, sondern ein dauerhaftes Abkommen. Der US-Präsident wiederum hatte vorab den Druck auf die ukrainische Delegation erhöht. Die Ukraine solle besser schnell an den Tisch kommen, so Trump. In Genf leiten die Verhandlungen für ihn, seinen Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Am Nachmittag blieb unklar, ob die Gespräche tatsächlich wie ursprünglich anberaumt auch am Mittwoch andauern werden. Ebenfalls begleitet von Straßenprotesten in Genf ist am frühen Nachmittag eine etwa dreistündige Verhandlungsrunde der US-Vertreter mit dem iranischen Außenminister Araghchi zu Ende gegangen. Flankiert von Meldungen über ein iranisches Militärmanöver in der Straße von Hormus am Persischen Golf, die dann vorübergehend geschlossen wurde. Die Meerenge ist eine der zentralen Exportrouten für Öl. Ein Fünftel des weltweiten Öls wird hier transportiert. Der iranische Außenminister äußerte sich im Anschluss an die Genfer Gespräche verhalten optimistisch und drohend.
We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution.
Wir sind zuversichtlich, dass die Verhandlungen zu einer nachhaltigen Lösung führen werden, die den Interessen der gesamten Region dient, so Araghchi vor der UN-Abrüstungskonferenz in Genf. Der Iran sei weiterhin absolut bereit, sich gegen jeden Akt der Aggression zu verteidigen. Die Folgen eines Angriffes auf den Iran würden sich nicht auf dessen Grenzen beschränken.
The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders.
Ein Deal mit den USA sei möglich, werde aber Zeit in Anspruch nehmen, so Araghchi weiter. Einen neuen Termin für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm gibt es noch nicht.
Soweit aus Genf, Katrin Hondl. Der Iran gehört zu den Erstunterzeichnern des Atomwaffensperrvertrages von 1970. Auch Deutschland hat sich dauerhaft verpflichtet, auf ein nukleares Waffenarsenal zu verzichten. Bislang konnte man sich bekanntlich auf den atomaren Schutzschild der USA im Rahmen der NATO verlassen. Mit Donald Trump haben sich die Vorzeichen allerdings verändert. Immer lauter wird deshalb über einen europäischen Nuklearschirm diskutiert. Innenpolitisch jedoch gibt es dazu erhebliche Bedenken. Aus Berlin, Friederike Sittler.
Den Ton der Sicherheitskonferenz setzen, das wollte Kanzler Friedrich Merz und wählte in seiner Rede am letzten Freitag die Haltung der Stärke. Ein Europa, das auf die Bedrohung reagiert und das sich mindestens perspektivisch selbst verteidigen kann und damit weniger zum Angriffsziel taugt. Die kleine Passage zum Thema Atomschutzschirm ging in der Debatte um die Rede des amerikanischen Außenministers zunächst ein wenig unter, war aber ganz offensichtlich sehr bewusst in Merz' Rede eingebaut.
Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen. Wir denken dies strikt eingebettet in unsere nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Und wir werden in Europa keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit entstehen lassen.
Die rechtlichen Verpflichtungen, das heißt übersetzt, Deutschland darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist die im 2+4-Vertrag getroffene Vereinbarung. Es kann sich also nur um Kooperationen mit den europäischen Atommächten Frankreich oder auch Großbritannien handeln, um Unterstützung. Frankreichs Atomwaffen sind die einzigen in der EU, die unabhängig von den USA sind. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roland Theiss begrüßte im Deutschlandfunk den nun begonnenen strategischen Dialog. Allerdings dürfe und könne Frankreichs Abschreckung nicht den Schutz durch die USA ersetzen. Konkretisierungen über den Inhalt der deutsch-französischen Gespräche gab es auch bei der Regierungspressekonferenz diese Woche nicht. Dafür aber Kritik aus den Reihen des Koalitionspartners. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker Rolf Mützenich sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Ich empfinde das als eine gefährliche Farce, die wir zurzeit beschreiben. Und wie wollen wir uns im April auf der Atomwaffensperrkonferenz als Europäer präsentieren gegenüber den Ländern, die wir überzeugen wollen, auf Atomwaffen zu verzichten.
Rolf Mützenich warnt schon länger vor einem neuen Rüstungswettlauf, wirbt für das alte Ziel einer atomwaffenfreien Welt und hat sich für seine verteidigungs- und sicherheitspolitischen Ansichten schon viel Kritik eingehandelt. Er hält den Diskurs aber auch innerparteilich für notwendig, die SPD sei schließlich keine Kaderpartei. Gespräche mit Frankreich seien, so Mützenich, okay, aber Deutschland dürfe nicht zu weit gehen. So könne er sich keinesfalls vorstellen, dass Deutschland mit Frankreich zusammen die Atomwaffen kontrolliere.
Das passt weder in die Atomwaffenstrategie, die sich in Frankreich entwickelt hat und letztlich eben auch zum politischen System, wo der Präsident ja große Kompetenzen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik hat. Das würde mit der Philosophie überhaupt nicht in Übereinstimmung kommen. Und ich finde, Deutschland muss auch die Finger davon lassen. Wir haben uns in 2 Verträgen dazu bekannt, eben auf Atomwaffen zu verzichten und damit natürlich auch den kleinen Zeigefinger möglicherweise an irgendeinem atomaren Knopf.
Roland Theiss, der CDU-Politiker und Mitglied im Verteidigungsausschuss, kritisierte, dass das Thema viel zu lange verschleppt worden sei. Dass Frankreich nun zu Gesprächen bereit sei, wiederum ein Vertrauensbeweis, nachdem die vorherigen Bundesregierungen und auch Kanzler Merz lange nicht auf die Angebote zum Dialog eingegangen waren. Roland Theiss?
Natürlich haben wir zu lange auf Leute wie Mützenich gehört. Mit allem Respekt. Ich glaube, es war Mützenich, der die Bewaffnung von Drohnen abgelehnt hat, der das NATO-Ziel abgelehnt hat, der die Aufrüstung Deutschlands und Europas abgelehnt hat. Und das hat uns in die Lage manövriert, in der wir heute sind. Das passt nicht mehr in die Realität. Und das ist im Übrigen ja auch lange nicht mehr herrschende Meinung innerhalb der Sozialdemokraten. Dort haben sich ja mittlerweile Leute wie Pistorius und andere glücklicherweise durchgesetzt.
Und bei all dem gilt nach wie vor der Grundsatz, das Ziel ist es, die Waffen niemals einsetzen zu müssen.
Aus Berlin, Friederike Sittler. Und zu diesem Thema auch eine Meinung, ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. TikTok oder Instagram, ein schnelles Kurzfilmfestival im Sekundentakt. Vor allem Kinder und Jugendliche hängen oft stundenlang am Smartphone. Die Wissenschaft warnt vor den Folgen des Bilderfeuerwerkes. Australien hat deshalb als erstes Land weltweit Ende vergangenen Jahres bereits ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige verhängt. Viele europäische Staaten wollen jetzt nachziehen. Auch in Deutschland nimmt diese Debatte an Fahrt auf. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Der kommende Sommer gilt jetzt als ein mögliches Zieldatum für strengeren Jugendschutz bei der Nutzung von Social-Media-Angeboten. Denn im Sommer soll die vom Bundesfamilienministerium eingesetzte Kommission ihre Empfehlungen vorlegen. Das hält die Koalitionspartner aber nicht davon ab, die Debatte mit eigenen Vorschlägen zu forcieren. So wirbt die SPD seit dem Wochenende für ein Verbot für Kinder unter 14 Jahren. sowie für ein danach einsetzendes und nach dem Alter abgestuftes Verfahren. Und auch die Union will das Thema auf dem Bundesparteitag Ende dieser Woche behandeln. Dabei zeichnet sich bereits eine Tendenz deutlich ab. Ein generelles Verbot stößt in der politischen Debatte auf Ablehnung. Pauschale Verbote für Kinder und Jugendliche sind nicht die Lösung, da auch sie ein Recht auf digitale Teilhabe haben, sagte etwa auch die Vorsitzende der Linken Heidi Reicheneck dem Spiegel. Das betonte am Morgen im Deutschlandfunk auch Susanne Link-Litzing, die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes.
Ein reines Verbot kann sogar Kinderrechte gefährden, denn es könnte sie vollständig aus digitalen Räumen ausschließen, in der Teilhabe stattfindet. Das ist etwas, was die Bundesschülerkonferenz beispielsweise stark kritisiert.
Gerade für die soziale Teilhabe haben die digitalen Plattformen für Schüler und Jugendliche enorm an Bedeutung gewonnen, insbesondere während der Corona-Pandemie, als die Schulen geschlossen wurden und öffentliche Treffen verboten waren. Digitale Teilhabe entscheidet über zentrale Zugänge zum alltäglichen gesellschaftlichen Leben, lautete ein Fazit aus dieser Zeit. Vor dem Hintergrund einer möglichst selbstbestimmten Diskussionskultur unter Jugendlichen scheint das auch ein rationaler Zugang zu sein. Das Schlagwort dafür lautet Medienkompetenz, betont auch die Philologin Lynn Klitzing.
Und insofern würde ich sagen, wir brauchen mehr als ein Verbot. Wir brauchen die jungen Menschen selber in der Diskussion. Wir brauchen eine stärkere Regulierung der Plattformen. Und wir brauchen digitalpädagogische Konzepte und Medienbildung, die aber auch schon im Elternhaus einsetzt und in der Schule eben aufgegriffen wird.
Auf die nötige Medienkompetenz verweist auch Bundesbildungsministerin Karin Prien.
Es geht jetzt nicht um nur Verbot oder kein Verbot, sondern es geht eben auch um die Frage, wie können wir Kinder und Jugendliche ertüchtigen, in einer digitalen Welt zurechtzukommen, in die Realität ist. Aber wie können wir vor allem auch die Gesundheitsschäden, die massiv sind, besser verhindern?
Auch die Plattformbetreiber haben aus ökonomischem Interesse dazugelernt und verstärken mit ihren Algorithmen die Nutzungsdauer ihrer Angebote bis hin zum Suchtverhalten zahlreicher Nutzer. Aus der Angst, etwas verpassen zu können oder nicht mehr wahrgenommen zu werden. Gerade deshalb sollte die Diskussion nicht einseitig geführt werden, sagen Kritiker. Statt über neue Verbote für Kinder und Jugendliche nachzudenken, sollten die Konzerne, denen die Social-Media-Plattformen gehören, in die Pflicht genommen werden, fordert etwa Linken-Politikerin Reicheneck. Auch der JUSO-Vorsitzende Philipp Thürmer fordert eine strengere Regulierung der Plattformbetreiber. Das fordert in der anstehenden Debatte in der Europäischen Union auch Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez. Die Regierung in Madrid will jetzt prüfen lassen, ob die Social-Media-Plattformen X, Meta und TikTok durch ihre neue Anwendungen mit künstlicher Intelligenz möglicherweise Straftaten im Zusammenhang mit der Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche begehen. Die Straflosigkeit der Tech-Giganten müsse ein Ende haben, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez auf der Plattform X an.
Volker Findhammer und auch zu diesem Thema ein Kommentar um 19.05 Uhr hier in Ihrem Programm. In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird die AfD auf Landesebene bereits seit geraumer Zeit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nun wird mit der AfD in Niedersachsen erstmals ein westdeutscher Landesverband in diese Kategorie einsortiert. Helmut Eickhoff.
Seit mehreren Jahren beobachtet der niedersächsische Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremes Verdachtsobjekt. Die Erkenntnisse über die Partei seien entlarvend, so Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. Die SPD-Politikerin sieht es als erwiesen an, dass die AfD in Niedersachsen gegen queere Menschen und gegen Menschen mit Migrationshintergrund hetzt. Weiteres wichtiges Argument für die Verfassungsschützer ist das Kräfteverhältnis innerhalb der AfD. Extremistische Kräfte seien nicht verschwunden, völkisch-nationalistische Strömungen würden weiter die Richtung der AfD Niedersachsen vorgeben. Zudem würde sich der niedersächsische Landesverband nicht von anderen extremistischen Landesverbänden distanzieren, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen hatte den AfD-Landesverband seit 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall behandelt. Nun gehen die Behörden einen Schritt weiter. Die AfD in Niedersachsen ist damit ganz offiziell zum rechtsextremen Beobachtungsobjekt hochgestuft worden. Damit wird es auch leichter, nachrichtendienstliche Mittel gegen die Partei in Niedersachsen einzusetzen, also zum Beispiel V-Leute oder auch das Überwachen von Telefonen. Vier andere Landesverbände und der Bundesverband waren bislang von Verfassungsschützern als rechtsextrem eingestuft worden. Mit der AfD Niedersachsen gilt das nun auch für den ersten westdeutschen Landesverband.
Helmut Eickhoff. Ein Freiwilligenjahr ist ein Dienst an der Gesellschaft und hilft den meist jungen Menschen, sich beruflich und sozial zu orientieren. Die politische Zuständigkeit für die Freiwilligendienste liegt bei Bundesfamilienministerin Karin Prien. Die CDU-Politikerin kündigte jetzt an, noch in diesem Jahr ein Gesetz zur Stärkung der Freiwilligendienste vorzulegen. Dietrich Kalmeurer.
Deutschland soll widerstandsfähiger werden durch stärkere Freiwilligendienste. Bundesfamilienministerin Karin Prien kündigt in der Rheinischen Post an, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen. Die CDU-Politikerin sagt, die Gesellschaft müsse ihre Resilienz stärken. Damit meint sie die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Prien will den Bundesfreiwilligendienst und die Jugendfreiwilligendienste ausbauen. Im Zentrum stehe die Frage, was kann ich für mein Land tun? Mehr Menschen sollten Verantwortung übernehmen und sich für Sicherheit und Zusammenhalt engagieren. Auch der Zivil- und Katastrophenschutz solle mehr Unterstützung erhalten. Das geplante Gesetz soll die verschiedenen Gesellschaftsdienste weitestgehend gemeinsam regeln. Prien kündigt dazu intensive Gespräche mit den Bundesländern an. Zur derzeit ausgesetzten Wehrpflicht erklärt Prien, ohne Wehrpflicht gäbe es keinen Zivildienst. Beide Dienste seien rechtlich miteinander verknüpft. Prien will jedoch vorsorgen. Falls die Wehrpflicht zurückkehrt, solle ein moderner Zivildienst bereitstehen.
Die erste Parlamentswahl in Bangladesch nach dem Sturz der autoritären Vorgängerregierung im Sommer 2024 sorgte in dem dicht besiedelten südasiatischen Land für klare politische Verhältnisse. Heute wurde der Vorsitzende der Bangladesh Nationalist Party als neuer Regierungschef vereidigt. Die gut 170 Millionen Einwohner des achtgrößten Landes der Erde hoffen nun auf Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. Franziska Amler berichtet.
Er ist das neue Gesicht für Bangladesch, Tariq Rahman, designierter Premierminister. Der 60-Jährige zeigt das Victory-Zeichen, als er das erste Mal in der Hauptstadt Dhaka vor die Presse tritt. Ein Symbol seines Wahlsiegs. Die religiös-konservative BNP hat 212 von 300 Parlamentssitzen gewonnen, die absolute Mehrheit. Die lange als Favoritin gehandelte islamistische Partei Jamaat-e-Islami landete mit ihren Verbündeten deutlich dahinter. Rahman sagte nach seinem Wahlsieg, das Land steht vor großen Herausforderungen. Vor allem müsse die fragile Wirtschaft schnell angekurbelt werden.
Dann haben wir die Aufgabe, die öffentliche Ordnung im Land sicherzustellen. Wir müssen die Sicherheit der Menschen gewährleisten. Und natürlich wissen Sie, dass das letzte Regime nahezu alle Institutionen politisiert hat. Das sind einige der zentralen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Tariq Rahman ist der Sohn der kürzlich verstorbenen früheren Ministerpräsidentin Khaleda Zia. Erst im Dezember war Rahman nach 17 Jahren im Exil in London nach Bangladesch zurückgekehrt. Es war die erste freie Wahl seit fast zwei Jahrzehnten. Für viele sogar die erste ihres Lebens. Entsprechend groß war das internationale Interesse. Die Europäische Union hatte 200 Wahlbeobachter ins Land entsandt. Der Leiter des EU-Beobachterteams, Ivas Iyabs, sprach von glaubwürdigen und kompetent organisierten Wahlen. Rückblick. Im Juli 2024 hatten vor allem junge Menschen der Generation Z mit Massenprotesten den Sturz der Autokratin Sheikh Hasina erzwungen. Ausgangspunkt der Proteste war ein als ungerecht empfundenes Quotensystem für staatliche Jobs. Doch schnell wuchs daraus ein landesweiter Aufstand gegen Korruption, Vetternwirtschaft und ein politisches System, das der Jugend keine Perspektiven bot. Die Proteste wurden zwar anfangs brutal niedergeschlagen, führten aber zum Sturz. Hasina ist weg, ihre Partei Awami League wurde von der Wahl ausgeschlossen. Interims Regierungschef und Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus hat wenige Tage nach der Parlamentswahl seinen Rücktritt erklärt, um den Weg für die Bildung einer neuen, regulären Regierung freizumachen.
Diese Wahl ist nicht nur ein Prozess der Machtübertragung. Sie markiert den Beginn einer neuen Reise für das demokratische System Bangladeschs. Es ist die Geburt eines neuen Bangladeschs.
Doch mit der BNP hat eine Partei des alten politischen Systems gewonnen. Rizwan Ahmed Rifat, 24 Jahre alt und Jurastudent, war bei den Juli-Protesten auf der Straße. Vom Wahlausgang ist er enttäuscht.
Traditional politics has won.
Die traditionelle Politik hat gewonnen. Das ist bedauerlich für uns. Nach dem Juli-Aufstand hatten wir gehofft, dass die Jugend die Politik anführt und echte Veränderungen bringt. Aber die Jugendparteien haben das nicht geschafft. Das ist also ein klarer Rückschlag.
So, it is a bit pushback.
Ein paar Kilometer weiter in der Altstadt Dakars prüft Mohammed Assaf eine Wassermelone nach der anderen für den Verkauf. Der 49-Jährige handelt seit Jahren mit Obst in dem Viertel. Die instabile Lage des Landes hat die Wirtschaft belastet. Zuletzt liefen die Geschäfte schlecht, berichtet er. Das Wahlergebnis sieht Mohammed Assaf positiv. Er wünscht sich jetzt vor allem eins: Stabilität. Ein Wort, welches man in diesen Tagen öfter auf den Straßen Dakars hört. Viele Menschen sind müde von Protesten, Chaos und Unsicherheit. Für Bangladesch beginnt eine neue Phase. Doch die Herausforderungen bleiben groß.
Franziska Amler. Und nun zu einem Mann, der noch zu den Weggefährten Martin Luther Kings gehörte und nach dessen Ermordung 1968 zu dem wohl bekanntesten schwarzen Bürgerrechtsaktivisten in den USA wurde. Zweimal bewarb sich Jesse Jackson in den 80er Jahren vergeblich als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei. Heute ist Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Sirchan Govidaritza.
I may be poor, but I am somebody.
Ob arm oder schwarz, ich bin jemand. Mit diesem Ruf erreicht Jesse Jackson seine Anhänger. Zwar gelangte er nie in ein wirklich machtvolles Amt, doch kaum ein anderer prägt den jahrzehntelangen Kampf um Gleichberechtigung in den USA so nachhaltig wie er. Jackson wird in den Südstaaten der USA als uneheliches Kind geboren und wächst mitten in der Rassentrennung auf. Früh erfährt er, was es heißt, ausgeschlossen zu werden. Im Bus muss er für Weiße aufstehen, darf Lokale nicht betreten. In den 60er Jahren lässt er sich dabei von Kameras begleiten.
Nein, hier kommen Sie nicht rein.
Warum?
Sie bediene ich nicht.
Wegen meiner Rasse?
Ich bediene Sie nicht.
Jackson studiert zunächst Soziologie, später Theologie, wird Baptistenprediger und findet schon früh seine politische Stimme. Ab Mitte der 60er Jahre arbeitet er eng mit Martin Luther King zusammen, wird zu einem zentralen Organisator und zu einer kraftvollen Stimme der Bürgerrechtsbewegung. 1971 gründet er seine eigene Organisation und bringt große Unternehmen mit Boykottaufrufen dazu, Schwarze stärker einzubeziehen.
To give a voice to the voiceless, representation to the unrepresented.
1984 bewirbt sich Jackson erstmals um das Amt des US-Präsidenten, doch seine Kampagne endet früh. Auch sein zweiter Versuch, vier Jahre später, führt nicht ins Weiße Haus. Doch Jacksons Kandidaturen bleiben nicht wirkungslos, sagt der Amerikanist Walter Grünzweig.
Einer seiner wirklich wichtigsten Erfolge ist, dass er in den 80er Jahren Millionen von Schwarzen dazu gebracht hat, sich registrieren zu lassen, damit sie wählen konnten und auf diese Weise eigentlich die schwarze Wählerbasis der Demokratischen Partei ganz stark verstärkt hat.
International wird Jackson als Vermittler aktiv. Er verhandelt die Freilassung amerikanischer Gefangener in Syrien, Kuba und Serbien. Im Jahr 2000 wird er mit der Freiheitsmedaille geehrt, der höchsten zivilen Auszeichnung der USA. Seine Auftritte und mitunter demagogische Reden bringen ihm auch Kritik ein. 2013 wird bei Jackson die Nervenerkrankung Parkinson diagnostiziert. Später setzen ihm die Folgen mehrerer Corona-Infektionen zu. Dennoch erhebt er seine Stimme bis ins hohe Alter und bleibt seiner zentralen Botschaft treu.
Ein Nachruf auf Jesse Jackson von Sirchan Govidaritza. Und nun zum Sport. Auch heute war das ein spannender Tag bei den Olympischen Winterspielen. Matthias Friebe.
78 von insgesamt 116 Entscheidungen sind bereits gefallen. Die Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo biegen so ganz langsam schon auf die Zielgerade ein. Dieser Dienstag zeigt aber aus deutscher Sicht sehr gut, außerhalb der Bob- und Rodelbahn sind Medaillen keine Selbstverständlichkeit. Bestes Beispiel Biathlon, Lars Becker über Rang 4 in der Männerstaffel.
Die Hoffnung zerplatzt. Schlussläufer Philipp Horn kommt als Vierter ins Ziel, schwer enttäuscht und lange nach dem Medaillentrio Frankreich, Norwegen und Schweden.
Wir hatten große Hoffnung, wir haben uns sehr gut eingestellt. Wir waren der festen Überzeugung, wir rocken das Ding hier heute.
Startläufer Justus Strelo liegend, schnell und sicher, fehlerfrei, alleine in Führung, aber dann stehend zwei Nachlader. David Zobel verhindert bei seinem ersten großen Staffelrennen stehend gerade so die Strafrunde, versenkt hintereinander alle drei Nachlader, verliert den Anschluss an die Spitze, aber die Hoffnung bleibt.
Ich habe nur gedacht, bitte schieß keine Strafe, bitte nein. Klar, jetzt haben wir so ein bisschen den Kontakt verloren und ich hoffe, die zwei Philipps retten mich jetzt.
Philipp Navrat geht mit gut 30 Sekunden Rückstand ins Rennen, zittert stehend ebenfalls drei Nachlader ins Ziel, aber die Distanz auf das Spitzentrio wächst auf 50 Sekunden. Nach dem Liegenschießen von Philipp Horn ist endgültig alles vorbei. Drei Nachlader, die Medaille futsch. Frankreich gewinnt trotz Strafrunde erstmals olympisches Gold in der Männerstaffel.
Mit Medaillenambitionen waren auch die nordischen Kombinierer angetreten. Heute von der Großschanze mussten, wie Lena Bergmann berichtet, diese Hoffnung aber schon nach dem Springen begraben werden.
Rund 10 Meter fehlten allen drei Deutschen auf die Athleten an der Spitze. Ratlosigkeit bei Johannes Ritzek, der nach dem Training eigentlich ein gutes Gefühl auf der Anlage hatte.
Ich kann es auch nicht ganz erklären. Ich habe eigentlich gedacht, ich hab's geknackt und dann heute haben wir da schon einfach zu viele Meter liegen lassen. Da sind die Abstände zu groß für das, was an guten Läufern vorne drin war, wo man dann sagt, ja, auf die Medaillenränge war das zu weit.
Ritzek ging nach dem Springen als 15. und bester Deutscher ins Rennen. Sein Rückstand auf den Führer lag schon bei 1 Minute 23. Die Kombinierer der Top-Nationen Österreich, Norwegen und Finnland hingegen hatten gute Ausgangspositionen und konnten diese im Rennen auch behaupten. Wie auf der Normalschanze ging der Olympiasieg an den Norweger Jens Lodas Oftebro und die Silbermedaille an Johannes Lamparter aus Österreich. Bronze gewann diesmal der Finne Ilkka Herola. Julian Schmid wurde 12. Vinzenz Geiger und Johannes Ritzek kamen auf die Plätze 9 und 10.
Die Bob- und Rodelbahn von Cortina d'Ampezzo war nicht nur vor den Spielen großes Thema, als es um den Wiederaufbau ging. Sie ist gerade auch schon angesprochen worden, denn da sind auch heute die nächsten Erfolge aus deutscher Sicht angepeilt. Nach 2 von 4 Läufen liegen die drei deutschen Zweierbobs auf den Plätzen 1, 2 und 3 und ganz vorne Johannes Lochler.
Gerade auf der Bahn ist es wirklich oben so, dass du beim kleinen Fehler gleich richtig bestraft wirst, weil es einfach nicht steil ist. Und wenn du oben Fehler machst, dann nimmst du halt den Speed nicht mit. Ich denke, wir haben genug Trainings gehabt. Ich habe ganz viele Varianten ausprobiert an Fahrlinien. Die Linie, die ich fahren will, die sitzt einigermaßen.
Um 19 Uhr und um 21 Uhr sind die entscheidenden Läufe. Gegen 21:45 heute Abend sollte klar sein, welche Medaillen gewonnen werden können. Ins Viertelfinale hat sich heute die deutsche Eishockeymannschaft katapultiert nach einem 5:1-Sieg im Playoff gegen Frankreich. Burkhard Hufe berichtet.
Eine konzentrierte und entschlossene Leistung im ersten Drittel legte den Grundstein für diesen Erfolg. Leon Dreiseitel, Freddy Tiffels und JJ Peterka sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung nach dem ersten Drittel. Im zweiten Durchgang die Franzosen wacher und die Deutschen nachlässiger und mitunter zu kompliziert bei eigenem Scheibenbesitz. Frankreich kam ran, verkürzte und hatte Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Doch Torhüter Philipp Grubauer zeigte erneut eine beeindruckende Leistung. Im letzten Abschnitt wagte Frankreich viel, hatte weiter gute Möglichkeiten. Doch Tore erzielten nur noch die Deutschen durch Josh Szymanski in Überzahl und durch Nico Sturm kurz vor dem Ende.
Nächster Gegner im Viertelfinale ist jetzt die Slowakei, vor 4 Jahren in Peking Gewinner der Bronzemedaille. Dass es im olympischen Eis oval heute keine Medaillen geben würde, das war schon vorher klar. Heute standen die Medaillen und die Platzierungsläufe in der Teamverfolgung an und die fasst Holger Gerska zusammen.
Die Frauen hatten mit einem verpatzten Start am Sonntag das Halbfinale verpasst. Im Lauf um Platz 5 zeigten sie gegen Belgien ihre Klasse. Aber gemessen an den Zeiten der Medaillengewinner waren Gold, Silber und Bronze nicht realistisch. Die Männer beendeten ihr Olympia-Comeback nach 20 Jahren in dieser Disziplin mit einem Sieg im Lauf um Platz 7. Olympiasieger wurden nach 2 dramatischen Finalrennen wie vor 4 Jahren die Frauen aus Kanada und unterstützt vom enthusiastischen Publikum das Männerteam des Gastgebers Italien.
Und wir schauen noch zum Curling. Eine kleine Chance aufs Halbfinale hatte die deutsche Mannschaft noch, vor allen Dingen durch einen Sieg gegen Schweden gestern. Die ist heute Vormittag aber durch eine überraschende Niederlage wieder bedeutend kleiner geworden. Jan Günther.
Das deutsche Team ging am Ende des ersten Durchgangs mit 2:0 in Führung, lag nach 6 Ends recht komfortabel mit 5:2 vorne. Die deutsche Mannschaft verlor dann aber die Konzentration und damit die Präzision. Immer mehr Fehler schlichen sich ein. Die Tschechen, die bei ihrer Olympiapremiere zuvor nur verloren hatten, gingen mit einem 9:7 als Sieger vom Eis. Für Deutschland eine unerwartete Niederlage und im drittletzten Vorrundenspiel schon die vierte. Damit ist die Qualifikation für das Halbfinale nun sehr unwahrscheinlich.
Heute Abend um 19 Uhr geht es gegen die schon fürs Halbfinale qualifizierten Schweizer. Das mal als Vorausschau auf diesen olympischen Abend. Alle Ergebnisse gibt es dann ab 22.50 Uhr hier in Sportaktuell.
Vielen Dank für diese Information, Matthias Friebe. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.